Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei der Gemeinde Jesu Christi. Möge Ihnen die folgende Botschaft viel Erkenntnis, Einsicht und Weisheit vermitteln.
Herzlich willkommen hier im Gottesdienstraum. Adnan hat uns schon wunderbar begrüßt mit dem Wort Gottes. Herzlich willkommen nach Wien, brauche ich keinen Gruß ausrichten heute. Wien sitzt da, aber nach Florida. Und überall draußen im Netz, wir wissen es ja nicht. Wir haben am Freitag eine wunderschöne E-Mail bekommen von jemandem, der uns im Netz gefunden hat. Und wir wissen, dass unsere Webseite gefunden wird über die Suchmaschinen. Wir haben die Botschaften immer so gekennzeichnet, dass man über Schlüsselwörter die finden kann. Ja, also auch herzlich an alle, die über Internet zugeschaltet sind. Wir freuen uns über die Gemeinschaft. Wir wollen kurz beten. Vater, wir sind deine Kinder. Wir sind Himmelsbürger, so wie du uns das sagst, in der Lehre Jesu Christi für die Gemeinde. Unsere Heimat ist im Himmel. Und der Herr Jesus hat es klar ausgesprochen, wir sind zwar in dieser Welt, aber nicht mehr von dieser Welt. Wir sind Himmelsbürger, göttlicher Natur, teilhaftig geworden. Und wir sind ein Licht in dieser Welt. Und so wollen wir unserer Verantwortung gerecht werden und so leben, Vater, dass du Freude hast mit uns. Bitte hilf uns dabei. Amen. So, Gottes Treue in den Bündnissen, Teil 6. Wenn es einmal dahin geht auf der Rutschbahn, dann geht es dahin. In KW1 haben wir einen kurzen Überblick studiert. Dann das erste Heilszeitalter, der Bund mit Adam in der KW2. Schließlich in der KW3 das zweite Heilszeitalter, der Bund mit Noah. Und dann schließlich in KW4, das war letzte Woche, das dritte Heilszeitalter, der Bund mit Abraham. Und heute das vierte Heilszeitalter, Bund mit Israel am Sinai. Heute setzen wir mit der Hilfe des Heiligen Geistes diese Lehrserie über die Bündnisse und Heilszeitalter oder Haushaltungen bzw. Dispensationen Gottes mit der Menschheit fort. Ich darf nochmal erinnern, manche glauben, wir hätten nur zwei Teile. Das Alte Testament und das Neue Testament. Aber das Wort Gottes sagt uns was ganz anderes. Wir haben 7 Teile, 7 Heilszeitalter mindestens. Und heute sind wir beim 4. Heilszeitalter. Und jedes Heilszeitalter wird begleitet von einem Bund Gottes mit den Menschen. Und jeder Bund wird begleitet mit einem Zeichen. Und heute kommen wir zu dem Bund mit Israel am Sinai, und das Zeichen für den Bund mit Israel ist nicht die Beschneidung. Das haben wir letzte Woche studiert, das war das Zeichen des Bundes mit Abraham. Das Zeichen des Bundes mit Israel am Sinai ist der Schabbat. Und der Schabbat, und da sind viele verwirrt, der ist kein Gebot für uns, sondern Gott sagt ganz klar, das ist ein Zeichen für Israel. Wir haben keinen Schabbat zu halten. Ist eindeutig für das Volk Israel. Wir werden erkennen, wie viele Bündnisse es insgesamt gibt, welche schon Vergangenheit sind und welche noch in der Zukunft liegen. Wir haben nur einen Bund, der noch in der Zukunft liegt, der Bund mit Israel. Wir werden erstaunt sein über die sich immer wiederholenden Zyklen. Am Anfang eines jeden Heilszeitalters steht ein Bund Gottes und ein damit verbundener Segen und ein eindeutiges Zeichen von Gott für diesen Bund. Im Laufe der Zeit gibt es jeweils in jedem Heilszeitalter einen erschreckenden Zerfall und Niedergang, verursacht durch den untreuen Menschen, der vom Gott dieser Welt, dem Teufel, verführt wird, schließlich das unausweichliche Gericht Gottes und aber immer wieder einen treuen Überrest. Durch die gesamte Geschichte Gottes bewahrt sich Gott immer einen treuen Überrest. Mit diesem Überrest schließt Gott schließlich einen neuen Bund und dann geht es von vorne los. Du wirst einen vielleicht bisher nie erreichten Überblick und Verständnisgrad der gesamten Bibel bekommen und viele Aha-Erlebnisse haben. Ja, dafür bete ich. Also mir ging es zumindest so. Ich hoffe, dir geht es auch so. Du wirst Gott und die Welt mit einer neuen Wahrnehmung entdecken und plötzlich wird so vieles klar. Es geht darum, eine Übersicht über die gesamte Bibel zu bekommen, vom Anfang der Schöpfung bis zur neuen Schöpfung. Und dazwischen liegen diese 7 Heilszeitalter. Schöpfung, neue Schöpfung. Es geht darum, eine Übersicht über die gesamte Bibel zu bekommen, insbesondere den roten Faden zu erkennen, weil der zentrale Mittelpunkt, der rote Faden, ist Christus. Das ist das Geheimnis Gottes, um den sich alles dreht. Im Alten Testament die Vorhersage und im Neuen Testament dann ist der Messias Mensch geworden, der sich durch alle Bücher der Heiligen Schrift zieht. Diese Übersicht soll eine Hilfe sein, um die gesamte Bibel besser studieren und verstehen zu können, besser einteilen zu können und besser verstehen zu können. Weil wenn wir gerade diese alten Bündnisse lesen, wo Gott die gesamte Menschheit vernichtet durch eine Sintflut und wo Gott später die götzendienerischen Nationen durch sein Volk Israel richtet und ausrottet, den Bann vollzieht, und dann heute den Gott der Gnade und der Liebe. Und wenn wir das zusammenbringen, dann verstehen wir Gott besser. Sonst haben wir das falsche Verständnis von Gott. Ja, Gott ist die Liebe, aber er ist auch die Gerechtigkeit und das Gericht. Und er hat das ganze Gericht Jesus Christus übergeben. Warum? Weil er auch der Retter ist. Der Retter ist auch der Richter. Und so ist es zu verstehen. So, kurz zusammengefasst, die Bündnisse in der Übersicht. Erstens der Bund mit Adam, dann der Bund mit Noah nach der Sintflut, schließlich der Bund mit Abraham letzte Woche, dann heute der Bund mit Israel am Sinai und dann noch der Bund mit David, der Bund mit Zedekia. Zedekia wird ganz interessant, da werden wir zurückspringen ins Buch Daniel, um die 70 Jahrwochen noch mal kurz Revue passieren zu lassen. Das ist wirklich spannend, wie Gott durch den Daniel damals die Zeit vorausgesagt hat, bis in die Zukunft. Also Daniel, das Buch Daniel geht bis in die Zukunft, wenn der Herr Jesus wiederkommt, in Macht und Herrlichkeit. Und es wird wirklich spannend für uns, wie Gott das eingeteilt hat, wie Gott dieses Geheimnis im Herzen verwahrt hat, dann offenbart hat und wie wir in diesem Zeitalter der Gnade jetzt leben, wo Gott lediglich seinen Zorn zurückhält. Es ist nicht so, dass Gott jetzt alles hingehen lässt und sagt, naja, im Alten Testament habe ich alle ausgelöscht und gerichtet, jetzt nichts, nimmer. Er ist der gleiche Gott. Und wenn du wissen möchtest, wie Gott dann mit dem Zorn umgeht, wenn er diesen Zorn ausgießt, dann kann ich dir nur empfehlen, lies Offenbarung ab Kapitel 6. Dann wirst du Gott erkennen, wie er wirklich ist, in seiner Gerechtigkeit, in seinem Gericht. Ja, er liebt uns so sehr, dass er seinen einzigen Sohn gegeben hat, um für uns die Schuld und Sünde auf sich zu nehmen. Aber wer das ablehnt, in Hochmut ablehnt, den wird Gott richten. So, und schließlich dann der neue Bund mit Israel. Dazwischen drin ist eine Lücke. Was ist die Lücke? Ja, die Gemeinde, das Geheimnis Gottes. Das ist die Lücke. Und das werden wir sehen. Das geht schon los im Buch Daniel, tausende von Jahren vor Christi Geburt, wo 69 Jahrwochen prophezeit werden. 69, dann nichts mehr und dann die 70. Jahrwoche. Und die 70. Jahrwoche liegt vor uns. 69 haben sich erfüllt mit der Kreuzigung Christi. So, jetzt müssen wir aber Gas geben, dass wir durchkommen. Die 7 Bündnisse Gottes mit den Menschen. Viertens, der Bund mit Israel am Sinai. Dieses Heilszeitalter geht von Mose bis David. Wer ist Mose? Woher kommt Mose? Ja, wir machen jetzt keinen Test. Es beginnt damit, dass Gott Ägypten durch die 10 Plagen richtet. Hast du schon mal die 10 Plagen gelesen, mit denen Gott Ägypten gerichtet hat? weil sie sein Volk versklavt haben, grausam versklavt haben. Wir erinnern uns, Gott hatte zu Abraham gesagt, wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Und das erlebt Ägypten mit diesen 10 Plagen. Zum Schluss, bevor der Pharao endlich Israel gehen lässt, richtet Gott die Erstgeborenen. Pharaos erstgeborener Sohn wird getötet. Und alle erstgeborenen Söhne im gesamten Ägyptenland werden getötet, sterben in dieser Nacht. Weil der Pharao 9-mal zugesagt hat, nach den Plagen, nach den 9 Plagen, okay, ihr könnt's gehen. Und dann hat er es immer wieder widerrufen, hat Israel nicht gehen lassen. Und jetzt schickt Gott den Todesengel durch die Städte, Dörfer und Gemeinden. Und er sagt zu Israel, schlachtet das Passahlamm und beschmiert mit dem Blut die beiden Pfosten und den Querbalken. Dann geht der Todesengel an Israel vorüber. Überall, wo das Blut des Lammes, und das ist natürlich ein Zeichen auf Christus hin, der Todesengel das Blut des Lammes an den Türpfosten der Haustüre sieht, geht er vorüber. Und alle anderen Häuser wurden vom Todesengel besucht und jeder Erstgeborene der Menschen getötet in der Nacht, auch der Sohn des Pharao und auch die erstgeborenen Tiere, alle im Land. Nur Israel war ausgenommen. Ägypten hatte Israel grausam versklavt und nun richtet Gott diese Nation. Gott erlöste Israel, nachdem er Mose als Befreier berufen hatte. Wir wissen, Mose, Israel ist in Ägypten so stark geworden, dass der Pharao und ganz Ägypten Angst bekommen haben. Die Frauen waren kräftig, die haben viele Kinder bekommen. Und der Pharao sagt den Hebammen, wenn es ein Knabe ist bei der Entbindung, töten. Später sehen wir wie, in den Nil werfen. Das war das Gebot. Und Mose wird geboren von einer israelitischen Frau, ist ein schönes und kräftiges Kind. Sie versteckt es 3 Monate, kann es nicht mehr verstecken, das ist in einem Schilfkarton. Und lässt es und setzt es ins Schilf des Nils. Und die Tochter des Pharao mit ihren Dienerinnen badet dort. Das hat Gott gefügt natürlich. Und eine der Dienerinnen sieht den Korb. Und es schreien die Kinder drin. Und die Tochter des Pharao sagt, bring's her. Und sie sieht das wunderschöne Baby. Und dann sagt sie, wer kann mir das Baby stillen? Ich nehme es an Sohnes statt an. Und dann die Schwester von dem Baby hat sich versteckt hinter dem Schilf und rennt vor und sagt, ich kenne eine Frau, die kann es stillen und holt ihre Mutter. Und die Tochter des Pharao sagt, ja, ich will es dir bezahlen, stille mir das Baby. Und dann nimmt sie es an den Hof des Pharao und er wächst auf als Sohn der Tochter des Pharao und sollte einmal der nächste Pharao werden, der Mose. Nach der letzten Botschaft wurde eine Frage zu folgender Schriftstelle gestellt. Dabei geht es darum, dass, und dann ganz kurz noch, Mose besinnt sich, wo er erwachsen ist und hat erfahren, dass diese Sklaven sein Volk sind. Und geht vom Hof des Pharao, Palast des Pharao, zu dem Volk und sieht, wie die geknechtet werden. Und dann schlägt ein Ägypter einen Israeliten. Und er geht hin und mischt sich ein und da gibt es einen Aufstand und er erschlägt den Ägypter und verscharrt ihn im Sand. Nächsten Tag geht er wieder hin, streiten 2 ägyptische Männer und sagt, Männer, ihr seid doch Brüder, warum streitet ihr? Und dann sagt einer, willst du mich auch umbringen, töten wie den Ägypter gestern? Und der Mose erschrickt, er hat gedacht, das hat niemand bemerkt und flieht in Panik nach Midian. Und der Pharao hat erfahren, dass der Sohn seiner Tochter einen ägyptischen Sklaventreiber ermordet hat und will ihn ermorden. Aber Mose war schon abgehauen. Das hat Gott auch gefügt. Und er ist dann in Midian, bis er 80 Jahre alt ist. Und dann beruft ihn Gott und sagt, geh nach Ägypten und führe mein Volk aus Ägypten, aus der Sklaverei heraus. Und jetzt auf diesem Weg, unterwegs in der Herberge, mit Zipporah, seiner Frau, und seinen 2 Söhnen, jetzt passiert was. Und das lesen wir jetzt, und das war die Frage vom letzten Mal nach dem Gottesdienst. 2. Mose 4, 24, es geschah auf dem Weg, wo Mose von Midian zurück war nach Ägypten, um sein Volk zu befreien, das Volk Israel. In der Herberge, da trat der Herr ihm entgegen und wollte ihn töten. Das ist ja komisch. Da nahm Zipporah einen scharfen Stein, schnitt ihrem Sohn die Vorhaut ab, berührte damit seine Füße, also die Füße des Herrn, und sagte, wahrhaftig, du bist mir ein Blutbräutigam. Da ließ er von ihm ab. Damals sagte sie, Blutbräutigam wegen der Beschneidung. Und um das zu verstehen, brauchen wir noch eine Schriftstelle bezüglich der Beschneidung. 1. Mose 17, 10. Dies ist mein Bund, sagt Gott, den ihr halten sollt zwischen mir und euch und deinen Nachkommen nach dir. Alles, was männlich ist, soll bei euch beschnitten werden. Und zwar sollt ihr am Fleisch eurer Vorhaut beschnitten werden. Das wird das Zeichen des Bundes sein zwischen mir und euch. Siehst du das? Wir haben ja gesagt, jeder Bund hat ein deutliches, eindeutiges Zeichen. Und das Zeichen für den Bund mit Abraham war die Beschneidung. Nicht das Zeichen Gottes mit Israel am Sinai. Das wird oft nicht getrennt. Ja, im Alter von 8 Tagen soll alles, was männlich ist, bei euch beschnitten werden durch eure Generationen. Der im Haus geborene und der von irgendeinem Fremden für Geld gekaufte Sklave, der nicht von deiner Nachkommenschaft ist. Beschnitten werden muss der in deinem Haus geborene und der für dein Geld gekaufte Sklave, und mein Bund an eurem Fleisch soll ein ewiger Bund sein. Und jetzt kommt's: Ein unbeschnittener Männlicher aber, der am Fleisch seiner Vorhaut nicht beschnitten ist, diese Seele soll ausgerottet werden aus ihrem Volk, meinem Bund hat er ungültig gemacht. Und da sehen wir das. Das Zeichen für den Bund mit Abraham war die Beschneidung. Und offensichtlich hatte Mose in der Fremdlingschaft das nicht gewusst oder vergessen und hatte seine beiden Söhne nicht beschnitten, sodass diese Szene, die wir oben gelesen haben, sich ereignete. Jetzt ist die Person leider nicht da, die heute gefragt hat, gestern, letzte Woche gefragt hat. Aber ich hoffe, sie hört sie über die Botschaft. So, die Rettung Israels erfolgte aber erst dann, als Israel unter der immer grausamer werdenden Knechtschaft in Ägypten begann, zu seinem Gott zu schreien. Wir haben letztes Mal festgestellt, dass Israel in Ägypten begonnen hat, die Götzen der Ägypter zu verehren und anzubeten, und hat seinen Gott vergessen. Und darum waren sie ja auch dann in dieser Sklaverei, in dieser immer zunehmender, eskalierenden Knechtschaft. Darum hat Gott zugelassen, dass Ägypten sie so versklavt. Aber dann beginnen sie zu schreien, als sie sich von den Götzen Ägyptens bekehrten und sich an ihren Gott wandten, da begann Gott einzugreifen. Also Gott hört und er hört Gebete, wenn es von Herzen kommt und ernstlich ist. 2. Mose 2, 23, und es geschah, während jener vielen Tage, da starb der König von Ägypten, der Josef in den Stand erhoben hat. Das ist eine eigene Geschichte. Und die Söhne Israels seufzten wegen ihrer Arbeit und schrien um Hilfe. Und ihr Geschrei wegen der Arbeit stieg auf zu Gott. Da hörte Gott ihr Ächzen. Und Gott dachte an seinen Bund mit Abraham, Isaak und Jakob. Und Gott sah nach den Söhnen Israel und Gott kümmerte sich um sie. Gott ist ein barmherziger Vater. Aber wer ihn verachtet, ihn ablehnt, anderen Göttern nachrennt, den richtet Gott aufgrund seiner Gerechtigkeit. Später, nach dem Auszug aus Ägypten, schließt Gott einen Bund mit Israel. Die Israeliten müssen ein Abbild des Tempels Gottes im Himmel bauen, die Stiftshütte. Es ist interessant, Gott holt den Mose auf einen hohen Berg und zeigt ihm den Tempel Gottes im Himmel. Du sagst, was, im Himmel gibt es einen Tempel? Ja, lies Offenbarung, einen wunderschönen Tempel, so groß, dass Millionen von Engeln vor dem Thron Gottes stehen können. So gigantisch, also unvorstellbar. Millionen, aber Millionen von Engeln stehen um den Thron Gottes herum. Und wir auch. Die Ältesten, die Johannes im Himmel sieht, das repräsentiert die Gemeinde. Weil in Kapitel 4 ist symbolisch die Entrückung der Gemeinde dargestellt in Offenbarung. Da holt Gott den Apostel Johannes in den Himmel. Aber nicht irgendwo hin im Himmel, irgendwo in der Ecke. Mitten ins Allerheiligste. Und er sieht Gott auf dem Thron sitzen. Und sieht den Christus um den Thron herum, das Lamm. Und die Ältesten, die 24 Ältesten, repräsentieren die gesamte Gemeinde, die jetzt im Himmel ist, als Könige und Priester. Und das ist ein herrlicher Anblick für den Johannes. Und Gott zeigt dem Mose den Tempel im Himmel und sagt, mach ein Abbild, einen transportablen Tempel, die Stiftshütte. Die konnten sie abbauen, mitnehmen, auf ihrer Reise wieder aufbauen. Dadurch konnten sie Gemeinschaft mit Gott haben und ihn anbeten in diesem Tempel der Stiftshütte. Das irdische Volk Gottes sollte mit dem Abbild des Tempels der Stiftshütte ein Stück Himmel auf Erden erleben. Gott wollte in der Stiftshütte unter seinem Volk wohnen. Gott hat eine Sehnsucht, Gemeinschaft mit uns zu haben. Und wir lesen in der Offenbarung, die Zeit kommt, wenn Gott diese bestehende Erde und das ganze Universum auflöst im Brande. Im 2. Petrus lesen wir das. Dann schafft er einen neuen Himmel, eine neue Erde. Und dann kommt Gott auf diese Erde. Und dann wohnt er mitten unter uns. Und sein Tempel auf Erden ist dann die Gemeinde. Wir sind sein Tempel. Wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid, sagt der Apostel Paulus zu den Korinthern. Wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel des lebendigen Gottes seid? Verstehen wir, Geschwister, Gott ist mitten unter uns. Wir sind als Gemeinde der Tempel des lebendigen Gottes. Und wenn wir uns hier versammeln, müssen wir wissen, wir stehen vor Gott. Und mit der entsprechenden Ehrfurcht sollten wir auch diese Stunde erleben, in der Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Nachdem sie die ganze Arbeit fertiggestellt hatten, und zwar so, wie Gott es Mose auf dem Berg gezeigt hatte, segnete Gott Israel durch Mose. 2. Mose 39, 42. Genau wie der Herr dem Mose geboten hatte, so hatten die Söhne Israel die ganze Arbeit gemacht. Und Mose sah sich das ganze Werk an und siehe, sie hatten es ausgeführt, wie der Herr geboten hatte. So hatten sie es ausgeführt. Das segnete Mose sie. Mose kann natürlich niemanden segnen, aber Gott durch Mose hat das Volk gesegnet. Nun beginnt eine lange Reise durch die Wüste. Wir kennen die Geschichte, wir kennen Josua und Kaleb, die einzigen zwei von den 12 Botschaftern, die Mose ins feindliche Land gesandt hat. Und alle 10 sagen, oh, um Gottes Willen, da sind Riesen drin und wir haben keine Chance. Wie kannst du uns da mit diesen Feinden konfrontieren, Mose? Wir wollen zurück nach Israel und so weiter, nach Ägypten. Vielen Dank. Wir wollen zurück nach Ägypten, zu den Fleischtöpfen Ägyptens. Hier haben wir nur dieses elende Manna jeden Tag, das hängt uns zum Hals raus und murr. Und nur 2 sagen, doch, wir können das Land einnehmen, Josua und Kaleb. Da sagt die Schrift, in ihnen war ein anderer Geist. Und nur diese 2 überleben, nur diese 2 kommen ins verheißene Land nach Kanaan. Alle anderen, die gesamte Generation, stirbt in der Wüste. Alle sind tot und dann sagt Gott so, jetzt sind die Ungläubigen alle tot und jetzt Israel nimmt Jericho ein. Das war die erste Stadt, Jericho und so weiter. Also eine lange Reise durch die Wüste war eigentlich nicht vorgesehen, aber durch ihren Unglauben hat Gott sie in der Wüste gerichtet und die gesamte Generation ausgelöscht. Und danach dann, Josua und Kaleb waren noch am Leben, aber sonst waren, und Mose, sonst waren alle tot. Wir lesen im, also diese Generation, natürlich war Israel nicht tot. Wir lesen im Buch Josua, dass Israel, als es in Kanaan angekommen war, von Gott reich gesegnet wurde. Lies dazu Josua 21, 43 bis 45. Aber sehr schnell kommt auch hier der Niedergang. Noch bevor das Volk Israel die 10 Gebote von Gott auf Steintafeln geschrieben bekam, hörten sie am Sinai die Worte Gottes mündlich proklamiert und ausgesprochen. Gott hat ihnen die Gebote schon gesagt, sie haben es alle gehört, und sie haben gesagt zu Mose, na, Gott soll nicht mehr zu uns reden, wir fürchten uns, rede du mit Gott. Und Mose geht auf den Berg und empfängt von Gott die 2 Steintafeln mit den 10 Geboten. Und ja, bevor sie die Steintafeln in Händen gehalten haben, haben sie schon ein goldenes Kalb sich gegossen und haben es als Götzen verehrt. Mose ist nicht sofort zurückgekehrt, er war einige Zeit auf dem Berg, ich glaube 40 Tage, wenn ich mich recht erinnere, und bis er runterkommt, haben die schon wieder einen Götzen gegossen aus Gold, das ganze Gold. Ja, der Aaron sagt nachher, weil Mose ihn zur Rede stellt, er sagt, wir haben da das Gold ins Feuer geworfen, da ist das Kalb entstanden. Eine Lüge auch noch dazu. Feigheit, Lüge und Götzendienst. Alles, was der Teufel in seinem Wesen vereint. Das war ein deutlicher Abfall von Gott, indem sie das erste Gebot Gottes gebrochen hatten. Wieso ein Kalb? Ja, weil in Ägypten der Stierkult geherrscht hat. Die haben ja alle möglichen als Götzen verehrt. Schlangen und vor allen Dingen auch Stiere, Stierkult. Das war ein deutlicher Abfall von Gott, indem sie das erste Gebot Gottes gebrochen hatten. Wir lesen im 2. Mose 20,2: Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Und dann noch deutlicher, noch fokussierter, der nächste Vers ist interessant. Ihr sollt neben mir keine Götter aus Silber machen, auch Götter aus Gold sollt ihr euch nicht machen. Und sie haben ein goldenes Kalb gemacht. Und damit ja keiner sagen kann, ja, aber aus Gold hast du nichts gesagt, Gott. Da war Spielraum. Nein, kein Spielraum. Gott lässt keinen Spielraum. Der Mensch, der verstehen will, der versteht. Bevor sie also die Tafeln in Händen hatten, hatten sie das Gesetz Gottes schon zum ersten Mal gebrochen. Im Fortgang sehen wir bei dieser langen Wanderung durch die Wüste den Unglauben, den ständigen Ungehorsam und das Murren gegen Gott. Wenn du das liest, das ist unglaublich, was Israel erlebt hat mit Gott. Erst einmal schon die 10 Gerichte über Ägypten, diese Zeichen, die Gott durch Mose getan hat. Dann beim Auszug, wo Gott durch den Stab des Mose das Meer teilt und sie gehen trockenen Fußes durch. Und die Ägypter haben sich wieder anders überlegt, nachgejagt, das ganze Reiterheer und die ganzen Schlachtwägen mit den Bogenschützen hinter den Israeliten her. Und Gott lässt das Meer zurückkehren und alle werden ersäuft. Pharao mit seinem ganzen Kriegsheer wird ausgelöscht. All das haben die gesehen, aber trotzdem waren sie im Unglauben, ständig immer wieder im Unglauben, im Murren. Warum hast du uns hierher geführt, dass wir hier sterben sollen? Führ uns wieder zurück nach Ägypten und so weiter. Und auch später, als Josua gestorben war und Gott Israel Richter gab, um sein Volk als Theokratie zu führen, gibt es immer wieder Abfall von Gott. Insgesamt 7-mal sind sie während dieser 450 Jahre der Zeit der Richter von Gott abgefallen. Massiv als Volk. Ich rede jetzt nicht von Einzelnen, sondern als Volk. 7-mal. Wenn du das Buch der Richter liest, siehst du 7-mal und Gott muss sie wieder, immer wieder richten und den Bund erneuern. Und dann lesen wir im Neuen Testament, Apostelgeschichte 13,16, Paulus aber stand auf, winkte mit der Hand und sprach: Männer von Israel und ihr, die ihr Gott fürchtet, hört. Der Gott dieses Volkes Israel erwählte unsere Väter und erhöhte das Volk in der Fremdlingschaft im Land Ägypten. Er machte sie so zahlreich und mit erhobenem Arm führte er sie von dort heraus. Und eine Zeit von etwa 40 Jahren ertrug er sie in der Wüste, bis diese Generation verstorben war, die ungläubig war. Von den 12 Kundschaftern haben 10 gesagt, na, keine Chance. Da sind Riesen da drin, wir haben keine Chance. Und 2 haben gesagt, doch, Gott hat sie in unsere Hand gegeben, Josua und Kaleb von den 12. Und nachdem er 7 Nationen im Land Kanaan vertilgt hatte, ließ er sie deren Land erben. Also Paulus erklärt den Obersten der Juden, wie das damals zugegangen ist. Für etwa 450 Jahre und danach gab er einen Richter bis zu Samuel, dem Propheten. Samuel war der letzte Richter und er war ein Prophet. Und Samuel war stinksauer. Warum? Ja, sehen wir gleich. Dazu lesen wir eine Aussage, die insgesamt 4-mal im Buch der Richter vorkommt und die bezeichnend ist für das Verhalten des Volkes Israel damals zu dieser Zeit. Und so sehen wir das heute genauso. Also wo ich das gelesen habe, da habe ich mir gedacht, ja, genau so ist es. Und schau, was damals war. Richter 17,6, in jenen Tagen war kein König Israel, weil Gott war ihr König. Er wollte Israel als Theokratie regieren, durch die Richter. In jenen Tagen war kein König in Israel. Jeder tat, was recht war in seinen Augen. Und dann sehen wir zum Schluss, wenn wir das Ende vom Buch Josua lesen, dann sagt Josua ihr, ich aber will dem Herrn, meinem Gott, folgen. Ich aber. Ja, da war schon klar, was er damit meint. Das ganze Volk folgt nicht Gott. Ich aber will dem Herrn, meinem Gott, folgen. Und jeder tat, was recht war in seinen Augen. Und so hat jeder seine spezifische Lehre und sein Geschäftsmodell aufgebaut und verkündigt das, was er glaubt, das richtig wäre. Sie richteten sich also nicht nach dem Wort Gottes, sondern jeder tat, was er gerade für richtig hielt. Aber was war die Absicht Gottes? Jetzt müssen wir schauen, das lesen wir leider chronologisch nicht, da müssen wir einen Sidestep machen, wir müssen in Hosea gehen. Das ist, so hat Gott es immer wieder festgelegt. Das ist schon erstaunlich. Du musst immer graben und suchen. Und, ja, und wenn du dann suchst und sagst, was war eigentlich die Absicht Gottes mit den Richtern und wie hat er sich das vorgestellt mit dieser Theokratie, dass Israel keinen König hat, der sie regiert, wie hat er sich das vorgestellt? Ja, da müssen wir in Hosea gehen. Gott gab ihnen die Bibel, und zwar den Teil der Bibel, der damals zur Verfügung stand. Das waren die 5 Bücher Mose, das Gesetz. Damals waren sie die ersten Menschen, die Gottes Wort in Händen hielten und wussten, wie sie gemäß Gottes Vorstellung als sein Volk leben sollten. Sie wussten Bescheid. Sie hatten ja die 5 Bücher Mose vorliegen. Übrigens, wenn du sagst, ja, die haben ganz klare Vorschriften gehabt. Die 10 Gebote, das komprimierte Gesetz Gottes in 10 Punkten. Und dann haben sie 365 weitere Anweisungen gehabt von Gott. Und was haben wir? Ja, wir haben das Gesetz des Christus. Und wenn du mal studierst, dann wirst du feststellen, du musst keine Entzugserscheinungen haben. Wir haben weit mehr als 365 Gebote Gottes. Wer meine Gebote hält, der ist es, der mich liebt. Und lies mal das Neue Testament aufmerksam bezüglich dieses Punktes, Gesetz des Christus. Ja, im Alten Bund war es, du sollst nicht die Ehe brechen. Im Neuen Bund sagt Gott durch sein Wort, ihr Männer, liebt eure Frauen und gebt euch für sie hin wie Christus für die Gemeinde. Also es ist viel höher, der Anspruch. Lasst ihn entscheiden. Aber da sagt er, liebt eure Feinde, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Das ist viel höher. Und das können wir nur erfüllen, weil wir die Kraft des Heiligen Geistes haben. Es geht sonst nicht. Der Mensch kann sowas nicht. Dass er sich selbstlos für seine Frau hingibt, das geht gar nicht. Aber mit Gott geht es. Und dann, wenn das passiert, dass die Männer ihre Frauen lieben und sich hingeben, wie Christus die Gemeinde geliebt hat, dann werden die Frauen die Männer achten. Das ist die Voraussetzung. Durch diese schriftliche Anweisung, die Bibel, wollte Gott sein Volk in einer Theokratie regieren. Gott wollte keinen König für Israel, so wie ihn die umliegenden Völker hatten. Gott wollte ihr König sein. Darum hat Gott ihnen auch, nachdem Mose und Josua gestorben waren, Richter gegeben. Die Richter waren von Gott nicht vorgesehen, als Könige zu herrschen über das Volk, sondern sie sollten richten, sie sollten dem Volk sagen, was das Wort Gottes sagt. Gott hat ihnen ja umfangreich für jede Situation, lies mal 2. Mose 20, lies mal die Gesetze, die Gott ihnen gibt. Sogar für den Schimmel am Haus hat ihnen Gott gesagt, was sie machen sollen, wenn Schimmel am Haus ist. Ich hoffe, das geht also in, wie heißt das, zielgruppengerecht bauen oder so. Habt ihr das bestimmt einfließen lassen aus dem 2. Mose? Nachhaltiges Bauen. Was machen wir, wenn Schimmel ist? Ja, du musst lüften, Mensch. Heizen und lüften. Also, die Richter sollten nicht herrschen als Herrscher, sondern sie sollten ihnen auslegen, was Gott meint mit seinem Wort. Er hat ihnen für jede Situation Anleitung gegeben, eine Gebrauchsanleitung fürs Leben als Volk Gottes auf Erden. Diese Richter sollten nicht als Könige über das Volk Israel regieren, sondern lediglich klar machen, was Gottes Wort in einer bestimmten Situation sagt. Das funktioniert natürlich nur so lange, dass das Volk die Bibel als Gottes Wort anerkennt. Wenn die natürlich die Bibel nicht als Gottes Wort anerkennen, wenn die sagen, das haben irgendwelche Schafbauern irgendwann geschrieben, Dummköpfe, die nichts verstehen, ja, dann haben wir ein Problem. Das funktioniert nur, solange das Volk die Bibel als Gottes Wort anerkennt und sich danach richtet. Und so, wie es auch heute für uns in der Gemeinde ist, da ist kein Unterschied, dass nämlich unsere Richtschnur die Bibel, das Wort Gottes ist. Alleine die Schrift. Das ist, was die Reformatoren wieder ausgegraben haben. Alleine die Schrift. Alleine Jesus. Allein die Gnade. Auch hier ist es so, dass es nur so lange funktioniert in der Gemeinde, im Leib des Christus, wie alle in der Gemeinde die Bibel als das ewig gültige Wort Gottes erkennen, verstehen, glauben, anerkennen und danach handeln. Und darum versammeln wir uns in der Wirkung des Heiligen Geistes und studieren miteinander das Wort Gottes, dass wir hören, erkennen, verstehen, anerkennen, glauben und danach leben. Und das ist wichtig. Und wer denkt, ja, er braucht das alles nicht, er hat ja schließlich den Heiligen Geist. Das ist nicht schriftgemäß. Wir brauchen einander. Wenn das nicht die absolute Grundlage ist, dann ist alles relativ. Und jeder tut wieder das, was in seinen Augen richtig scheint. Ich habe mal einen Verkäufer eingestellt, der hat immer zu mir gesagt, Thale, ich heiße Thalhofer, Thale, alles relativ. Alles relativ, der hat alles relativiert. Ja, du kannst ja sagen, ja, aus deiner Sicht ist das so, aber aus meiner Sicht ist das so, ist alles relativ, was du da denkst. Nein, das ist eben nicht relativ, das ist fundamental, da ist nichts relativ. Da können wir nichts relativieren im Wort Gottes. Da ist alles klar. Da gibt es also kein Herumdoktern. Und wenn wir eine Stelle nicht verstehen, müssen wir studieren, weil das Wort legt sich selber durch das Wort aus. Und wenn es irgendeine Schriftstelle gibt, die meiner Theologie widerspricht, muss ich so lange studieren, bis kein Widerspruch mehr da ist, weil das Wort Gottes widerspricht sich nicht. Und dann hast du nur noch nicht genügend studiert. Und dann beginnen die, dass man sagt, naja, diese Stelle kannst du auf dreifache Weise verstehen. Weise 1 ist die Weise, 2 ist die und die. Ich tendiere zu 2, aber so geht es nicht. So geht es mit dem Wort Gottes nicht. Da ist nichts relativ. Wir sehen dann im weiteren Fortgang, wie es so in der Form als Theokratie einfach nicht funktioniert hat. Jeder hat getan, was er für richtig hält. Und da war es am Ende, dann ging es nicht mehr. Weil die Menschen in Rebellion das Wort Gottes nicht anerkannten. Diese Theokratie, dass Gott vom Himmel aus über Richter sein Volk regiert, das funktioniert natürlich nur, solange die anerkennen, dass es direkt von Gott, das Wort Gottes für uns heute ist. Und sie haben das nicht anerkannt, also ist diese Regierungsform gescheitert. Das ist gescheitert, aber Gott wusste das natürlich. Gott ist nicht gescheitert, er wusste das schon. Aber diese Regierungsform ist gescheitert. Hat nicht funktioniert. Der letzte Richter war Samuel und zu seiner Zeit forderte das Volk Israel einen König, so wie die umliegenden Völker einen hatten. Ja, wir lesen das in der Offenbarung für unsere Zeit, wenn wir entrückt sind in den Himmel und Gott seine Zorngerichte ausgießt, ja, und dann eine Teuerung kommt von über 1000%, also die Inflationsrate im Durchschnitt von 8% im letzten Jahr, das ist ein Klacks. Über 1200% Inflation. Wenn ein Liter Weizen einen Tageslohn von einem Arbeiter kostet, dann kannst du selber hochrechnen, welcher Inflationswert da erreicht wird. Und da gibt es Mord und Totschlag. Und dann lesen wir, das wiedererstandene Römische Reich ist am Anfang eine Demokratie und dann geht es nicht mehr. Und dann wird der starke Mann gefordert und der tritt dann auch auf, das Tier aus dem Meer, der direkt seine Macht von Satan hat und dem der Teufel zum ersten Mal in seiner Geschichte seinen Thron gibt. So, der letzte Richter war Samuel und zu seiner Zeit forderte das Volk Israel einen König, so wie die umliegenden Völker einen hatten. Der Grund lag darin, dass sie sich nicht auf die Wahrheit des Wortes Gottes einigen konnten. Und somit ein starker Mann nötig war, der sie auf der Basis seiner Politik mit eiserner Hand regierte. Dies traf den damaligen Richter Samuel, der zugleich auch ein Prophet war, persönlich sehr hart. Er hat sich sehr verantwortlich gefühlt, das Wort Gottes dem Volk Israel auszulegen und sie durch das Wort in die richtige Richtung zu bringen, immer wieder, hat gekämpft dafür. Er war enttäuscht und wütend. Das lesen wir im 1. Samuel 8, 7. Der Herr aber sprach, Gott tröstete den Samuel. Der Herr aber sprach zu Samuel, höre auf die Stimme des Volkes in allem, was sie dir sagen. Gib ihnen, was sie wollen, aber sag ihnen, was sie bekommen. Denn nicht dich haben sie verworfen, sagt Gott zu Samuel, sondern mich haben sie verworfen, dass ich nicht König über sie sein soll. Sehen wir das? Gott tröstet noch in seinem Ärger den Samuel. Er sagt, dich haben sie ja nicht verworfen, mich haben sie verworfen. Entsprechend all den Taten, die sie immer getan haben, von dem Tage an, da ich sie aus Ägypten geführt habe und bis zum heutigen Tag, dass sie mich verlassen und anderen Göttern gedient haben. So machen sie es auch mit dir, Samuel. Und nun höre auf ihre Stimme. Doch warne sie mit allem Ernst und mache ihnen das Recht des Königs bekannt, der über sie herrschen wird. Ja klar, jetzt geht es darum, ein Kriegsheer anzuschaffen. Jetzt brauchen wir Geld, wir werden Steuern erhoben und. Die haben dann schon gemerkt, was der König alles fordert, um ein Land zu regieren. Ja, aber da war es schon vorbei. Es war eindeutig die Abwendung von Gott und hat in der Entwicklung des Volkes einen Endpunkt erreicht. Und zwar in der Verwerfung Gottes als König über sein Volk. Und wir wissen, der König aller Könige wird in Macht und Herrlichkeit kommen und Gott wird durch den Christus vom Himmel aus im tausendjährigen Reich, wenn die alte Welt noch besteht, das Königreich Gottes aufrichten auf Erden. Und Gott wird durch den Christus auf Erden regieren. Und dann wird Frieden sein. Der Teufel ist weggesperrt für 1000 Jahre. Und jeder, der Sünde tut, wird sofort getötet. Warum? Weil die Zeit der Gnade vorbei ist. Weil wir jetzt im Zeitalter des Gerichtes sind. Und da gibt es keine Gnade mehr. Da wird jeder sofort getötet. Der Sünde sollt ist der Tod. Und das lesen wir, dass im tausendjährigen Reich jeder, der gegen Gott sündigt, sofort getötet wird, weil die Gnadenzeit vorbei ist. Heute ist Gnadenzeit. Ja, der liebe Gott, ja, haben wir besprochen, ja? Der liebe Gott. Er ist der liebe Gott, aber er ist auch die Gerechtigkeit und das Gericht. Sodom und Gomorra ausgelöscht mit Feuer, die ganze Bevölkerung durch die Sintflut vernichtet. Und lies mal in der Offenbarung. Wenn die siebte Schale ausgegossen wird, Hagelkörner so groß wie Felsblöcke fallen herunter. Also das ist unvorstellbar, welche Gerichtsschläge Gottes über diese Welt kommen. Und dann noch der Teufel, der über und durch die Nationen wütet. Und dann werden sie sich versammeln an Jerusalem. Wir lesen ja, dass der König des Nordens Israel überrennen wird. Und wo vorher blühendes Land war, bleibt nur noch rauchende Kohle, rauchender Brikett über. Dann rasen die durch weiter, der Assyrer, nach Ägypten, vernichten Ägypten, kehren zurück und lagern sich zwischen Meer und Jerusalem, um Jerusalem auszulöschen. Und dann erscheint der Herr auf dem Ölberg. Und der Ölberg spaltet sich und in höchster Not fliehen die Judäer zum Herrn hin. Und ein weiterer Akt vom Herrn Jesus, von dem wiedergekommenen König aller Könige in Harmagedon. Ja, der Assyrer hat Israel überrollt. Und das wiedererstandene Römische Reich hat ja einen Friedensvertrag mit Israel über den Antichristen, das Tier aus dem Meer und das Tier aus der Erde. Die haben ja einen Vertrag. Jetzt muss dieses Römische Reich eingreifen. Und da ist natürlich Haifa, es ist ein Militärhafen und hat im Hinterland diese Jezreel-Ebene, Harmagedon. Und da werden die alliierten Kräfte einmarschieren. Und dann erscheint der Herr in Harmagedon und vernichtet diese Heere. Also das ist nicht so ein punktuelles Ereignis, sondern wir lesen vier Ereignisse, wenn der Herr Jesus wiederkommt, wo er diese Welt befriedet. Und so kommt auch dieses Zeitalter zu einem Ende mit dem Gericht Gottes. Und wir dürfen nicht denken, das war nur im Alten Testament. Ich habe gerade erklärt, das steht bevor, dieser Welt, diese Welt geht dem Gericht entgegen. Ja, wir werden eine unzählbare Schar aus allen Nationen, wird es eine Erweckung geben, aber nicht heute. Da lesen wir eindeutig, dass dann die Gemeinde im Himmel entrückt ist und dass, wenn Gott diese Zorngerichte ausschüttet, wo von 8 Milliarden Menschen 4 Milliarden umkommen. 4 Milliarden Geschwister. Im Zweiten Weltkrieg sind 70 Millionen umgekommen. Wir reden über 4 Milliarden. Und da lies mal das, was da passiert. Offenbarung 6 und folgende. Wenn du Gott von der Seite noch nicht erkannt hast, wenn du denkst, ja, er ist vielleicht ein alter Datterich und lässt alles durchgehen heute. Wo ist denn Gott? Warum lässt Gott das alles zu? Ja, weil der Gott dieser Welt der Teufel ist. Und Gott die Menschen dem Teufel überlassen hat, weil sie haben dem Teufel mehr geglaubt als Gott. So ist es. Aber Gott hat alles unter Kontrolle. Und der Zeitpunkt kommt, wenn Gott seine Kinder in den Himmel geholt hat, dann ist Schluss mit lustig. Ja. Und so müssen wir einfach Gott erkennen, wie er wirklich ist in seinem gesamten Spektrum. Wir dürfen nicht nur den lieben Gott kennen, der die Liebe ist und seinen Sohn für uns gegeben hat. Wer das Blut Jesu mit Füßen tritt, der wird den gerechten Gott und sein Gericht erleben, in grausamster Art und Weise. Und niemand kann sich das vorstellen, darum entstehen ja auch diese Allversöhner, die sagen, ein liebender Gott wird doch niemals einem Menschen in die ewige Verdammnis, in den ewigen Feuer sich schmeißen. Das ist überhaupt nicht vereinbar mit einem liebenden Gott. Ja, dann kennst du eben Gott nicht. Aber wir wollen ihn jetzt kennenlernen, wie er wirklich ist. Gott ist zu fürchten. Schrecklich ist es, sagt die Schrift, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen, wenn du das Blut Jesu mit Füßen getreten hast. Ist es schrecklich. Fürchtet nicht den, der den Leib verderben kann, das ist der Teufel. Fürchtet den, der Leib und Seele in der Hölle verderben kann. Das heißt, auch die Ungläubigen haben eine körperliche Auferstehung. Sie werden mit Leib und Seele in der Hölle sein, nicht nur die Seelen. Mit Leib und Seele, mit einem Auferstehungsleib, werden sie in der Hölle sein, auf ewig, in der ewigen Verdammnis. Also das ist so ernst, Geschwister, und wir müssen Gott wirklich in seinem ganzen Wesen kennenlernen. Wir müssen Gott verstehen, sonst verstehen wir ihn nicht. Und wenn wir weg sind und die Zorngerichte Gottes, wenn die ersten Siegel gebrochen werden im Himmel, ja, das Buch mit den sieben Siegeln, wenn das Lamm die Siegel bricht und die Zorngerichte Gottes losgehen, dann rennen die Menschen in Panik ins Gebirge und sagen, Felsen fällt auf uns, der Zorn des Lammes ist über uns gekommen. Der Zorn des Lammes, die wissen das. Das Lamm wird zornig. Der Herr Jesus, der Sohn Gottes, der sich am Kreuz für uns hingegeben hat, der wütet. Und dann liest man Jesaja 63. Die sagen, da steht, wieso ist dein Gewand so rot? Er sagt, ich habe die Völker zerstampft, dass ihr Saft an mein Gewand gespritzt ist. Wir müssen Jesus auch so kennenlernen. Er wird unbarmherzig die Ungläubigen richten. Er hat die Nationen zerstampft, dass der Saft an sein Gewand gespritzt ist. Und drum ist mein Gewand so rot, sagt er. Also wir müssen schon Gott und den Herrn Jesus so kennenlernen, wie sie wirklich sind. Sonst rennen wir einer Illusion hinterher. Sie bekommen einen König. Israel will einen König und Gott sagt, gib ihnen den König. Aber sag ihnen, was sie bekommen. Einen stattlichen Mann, Shaul, der Begehrte, heißt es. Shaul, der Begehrte, Saul. Größer als alle anderen, eine stattliche Erscheinung. Und sie sagen, den wollen wir zum König. Aber sie urteilen und richten nach dem Äußeren. Sie schauen auf das Äußere. Und sie sehen aber sein Herz nicht, aber Gott kennt sein Herz. Nun lesen wir, wie Gott darüber dachte. Hosea 13, 9. Es hat dich zugrunde gerichtet, Israel, dass du gegen mich, gegen deinen Helfer bist. Wo ist nun dein König? Sagt Gott. Dass er dich rette in all deinen Städten. Und wo deine Richter? Von denen du sagtest, gib mir einen König und Obersten. Wo sind sie? Ich gab dir einen König in meinem Zorn. Wie? Gott ist zornig. Ja, ich gab dir einen König in meinem Zorn. Gott war zornig und nahm ihn weg in meinem Grimm. Und jetzt schau mal, wie er ihn wegnimmt. Und das ist wirklich nicht lustig. Einfach. Auch hier erkennen wir, wie Gott handelt mit denen, die das Blut Christi mit Füßen treten, ihn verachten. Gott richtete also Israel, indem er ihnen einen König nach ihrem Herzen gab, der für Israel zum Verhängnis wurde. Saul führte schließlich Israel in den Krieg gegen die Philister. In diesem Krieg erleiden sie eine katastrophale Niederlage und viel Land geht ihnen verloren. Das Ende ist dramatisch. Saul ist der Ausdruck des Gerichtes Gottes über Israel. Dieses Zeitalter endet sehr traurig, so wie alle Zeitalter. Die enden alle sehr traurig. Aber Gott hat einen Überrest und macht einen Neuanfang. Wir müssen nicht traurig sein. Gott hat einen Neuanfang für uns. Wir dürfen uns freuen und fröhlich sein. In Beth-Shean, der einstigen Philisterstadt, wurde die Leiche Sauls an der Stadtmauer aufgehängt. Gott gibt Israel in die Hand der Philister. Jonathan, der Sohn von Saul, wird getötet. Und die Bogenschützen rücken immer näher. Und Saul hat sich gefürchtet vor den Bogenschützen und sagt zu seinem Waffenträger, töte mich mit dem Schwert. Und der Waffenträger kann nicht. Und er lässt Saul sich in sein eigenes Schwert fallen, damit die Feinde keinen Spott mit mir treiben, sagt er zum Waffenträger. Und dann hauen sie ihm den Schädel ab, dem Saul, und hängen ihn an der Stadtmauer auf. 1. Samuel 31, 10, und sie legten seine Waffen in das Haus der Astaroth und seine Leiche nagelten sie an die Mauer von Beth-Shean. Sven, wir gehen auf 3. Das ist Beth-Shean, das ist die historische Ausgrabung von Beth-Shean, habe ich euch mitgebracht, damit ihr euch vorstellen könnt, an der Mauer haben sie ihn festgenagelt, den Shaul, den großen König von Israel, Beth-Shean. Damit endet das vierte Heilszeitalter mit der Leiche des Königs an der Stadtmauer der Feinde. Auch hier wieder ein guter Anfang, eine traurige Entwicklung und schließlich das Gericht Gottes. Beim nächsten Mal kommen wir zu dem fünften Heilszeitalter von David bis Zedekia. Ich möchte schauen, dass wir nächstes Mal das kurz behandeln, dieses Heilszeitalter, und zum nächsten, weil das wird dann richtig spannend. Die Zeiten der Nationen, in denen wir uns befinden. Wir befinden uns in den Zeiten der Nationen, weil der König noch nicht zurück ist. Ja, das ist wiederum biblisch gesehen ein Heilszeitalter, griechisch Aion und hebräisch Olam. Amen. Nächste Woche geht's weiter. Dankeschön. Ich verabschiede mich von allen im Netz. Servus und spätestens nächsten Sonntag geht's weiter. Tschüss.
Liebe Hörerinnen und Hörer, dies war eine Botschaft der Gemeinde Jesu Christi. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, von uns zu hören. Wir wünschen Ihnen, dass Sie Gott und seine Liebe immer besser kennenlernen und dadurch Ihr Leben mehr und mehr bereichert wird. Gottes Gnade und Frieden.